Wie wir jetzt schon alle wissen, fällt der Epheserbrief in zwei Teile. Die ersten drei Kapiteln und die zweiten drei Kapiteln. Oder besser die letzten drei Kapiteln, die zweiten drei Kapiteln klingt witzig. Wir sind im zweiten Teil jetzt. Im zweiten Teil geht es um das praktische Leben. Im Licht von dem, was wir in Jesus haben und was er für uns getan hat. Und das Christentum ist praktisch. Es ist nicht nur für Sonntagmorgen, sondern es umfasst das ganze Leben. Meine Beziehung mit Gott wirkt sich aus in jeder Beziehung meines Lebens, in jedem Bereich meines Lebens. Seht ihr, wenn wir Jesus in unser Herz eingeladen haben, dann haben wir eine dramatische Veränderung und eine Erneuerung erfahren in unserem Herzen, in dem Zentrum unseres Lebens. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Und wir haben gelernt über Leben in Einheit, Leben in Reinheit. Und wir sind gerade dabei, über Leben in Harmonie zu lernen. Das Prinzip, die Voraussetzungen, dass wir so leben können, ist im Kapitel 5 im Vers 18. Wo der Herr uns sagt, dass wir erfüllt sein sollen mit dem Heiligen Geist. Das heißt, dass wir ihm hingegeben sind und dass wir zugerüstet sind durch den Heiligen Geist. Weil kein Mensch kann aus sich selbst so leben. Nicht in Einheit, nicht in Reinheit und ich glaube schon gar nicht in Harmonie. Wir müssen gegen unsere natürliche Selbstsucht leben und das geht, glaube ich, nur mit Gottes Hilfe. Also es ist ein Brief an Christen und wenn du so leben willst, dann musst du Christ werden. Dann brauchst du neues Leben von Jesus. Gottes Kraft in deinem Leben. Das Prinzip für das Leben in Harmonie haben wir in Kapitel 5 im Vers 21 gesehen, wo es heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also Unterordnung oder Dienst ist unser Prinzip für Leben in Harmonie. Und der Herr hat es für uns auf drei konkrete Bereiche, drei konkrete Beziehungen angewendet. Ich glaube, die wohl am meisten Zündstoff für Streit und Uneinigkeit und Spannungen bieten. Er hat es angewendet auf die Ehebeziehung, auf die Eltern-Kind-Beziehung und heute werden wir uns die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung anschauen. Und für jede Person hat der Paulus uns gesagt, was dieses allgemeine Prinzip Unterordnung oder Dienen, was das für die konkrete Rolle oder den Platz heißt, wo der Herr die Person hingestellt hat. Und wir haben auch gesehen, dass es vor allem eine Sache ist zwischen mir und Gott. Die Betonung von dem Ganzen ist meine Beziehung mit ihm. Und auch für den Bereich, den wir uns heute anschauen, für die Beziehungen am Arbeitsplatz, für die Beziehungen zwischen dem Arbeitgeber, dem Vorgesetzten und dem Untergebenen. Aber bevor wir uns Gottes Anweisungen für die beteiligten Personen im Detail anschauen, im Arbeitsprozess, denke ich, ist es gut anzusehen, was Gott über Arbeit allgemein sagt. Wie sieht Gott Arbeit? Und das ist ein wichtiges Thema, weil wir arbeiten die Hälfte unseres Lebens, die Hälfte unseres wachen Lebens zumindest. Wir verpennen das halbe Leben, aber die Hälfte von der Zeit, wo wir wach sind, arbeiten wir. Und deswegen ist es ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und ich glaube auch, dass wir auch als Christen sehr von der Welt beeinflusst sind, von falschen Denken. Und dass wir als Folge davon nicht das Zeugnis sind, was wir sein sollten am Arbeitsplatz oder für die, die daheim den Haushalt schmeißen, zu Hause oder für die, die in die Schule gehen oder auf die Uni gehen, in der Schule. Wie sehen wir Arbeit? Was denkst du, wenn du das Wort Arbeit hörst? Was ist deine erste Reaktion? Sagst du, ja, Arbeit, was für ein Segen, Gott sei Dank. Oder hören wir Arbeit und sagen, das ist ein Übel, das ich vermeiden will. Das ist was Negatives. Ja, ich ertrage das, aber eigentlich arbeite ich auf die Rente hin. Oder auf das Wochenende oder auf den Urlaub. Und ich sehe eigentlich Arbeit mehr als einen Fluch, als einen Segen. Aber Gott sagt uns in seinem Wort, dass Arbeit kein Fluch ist, sondern Arbeit ein Segen ist für uns. Gott hat uns Arbeit gegeben, und zwar vor dem Sündenfall, bevor der Erdboden noch verflucht wurde. Und ja, der Fluch hat die Arbeit für uns schwerer gemacht, mühsamer gemacht. Und ich denke, seit dem Fall hat unsere Arbeit eine erlösende Komponente. Ohne unsere Arbeit, da wird der Boden schlechter und schlechter. Aber wenn wir arbeiten, wird er besser. Unser erstes Beispiel in der Bibel ist immer der Herr selbst. Und Gott ist ein Arbeiter. Das heißt, Gott schuf Himmel und Erde. Und dann im 1. Mose im Kapitel 2 im Vers 3 heißt es, er hat sie in 6 Tagen erschaffen. Und am siebten Tag ruhte er von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Gott ist ein Arbeiter. Und spät in den 10 Geboten hat er uns gesagt, er hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten und deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da sollst du ruhen. Also Gottes Arbeit als Muster für uns. Wir sind geschaffen in Gottes Ebenbild und wir reflektieren Gott in unserem Leben und in unserer Arbeit. Das ist das Erste, was wir sehen müssen. Arbeit ist Gottes Wille für uns. Arbeit ist Gottes Plan für uns. Und das von Anfang an, noch vor dem Sündenfall. Das erste Gebot, was Gott den Menschen gegeben hat nach der Schöpfung, war, er hat gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über alle Tiere. Und im 1. Mose im Kapitel 2 heißt es dann, Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Also Gott hat die Menschen zu manueller Arbeit aufgerufen und auch zu intellektueller Arbeit. Er hat ihm gesagt, du sollst den Tieren die Namen geben. Also wir sehen beides. Aber die Bibel hat eine sehr hohe Sicht von Arbeit. Arbeit ist gut. Wir reflektieren Gott in seiner Kreativität. Und was immer Gott uns gebietet, wissen wir auch, dient auch zu unserem Besten. Weil Gott weiß, dass wir Arbeit brauchen. Deswegen sagt er uns, dass wir arbeiten sollen. Also wir Menschen, besonders wir Christen, wir arbeiten nicht nur, weil Gott es gesagt hat, sondern wir brauchen es auch. Wenn wir nicht arbeiten, werden wir krank. Vielleicht habt ihr es gehört letzte Woche oder gelesen, dass die Marie Yahoo in England gestorben ist letzte Woche. Sagen vielleicht die meisten, wer ist die Marie Yahoo? Es war eine Wiener Sozialforscherin, die später vor den Nazis nach England geflohen ist. Und 1933 hat sie gemeinsam mit Lathersfeld und mit Zeisel eine Studie mit dem Titel Die Arbeitslosen von Marienthal erstellt. Für die, die irgendwas mit Sozialwissenschaft zu tun haben, die lernen das sehr früh in ihrem Studium. Diese Arbeit war damals eine Pionierarbeit auf dem Feld der empirischen Sozialforschung. Und sie haben erforscht die Auswirkungen, die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit. Und sie sind draufgekommen, oder das Ergebnis war, dass ohne Arbeit, ohne Aufgabe, die Menschen krank werden und deprimiert werden und verrückt werden. Wir brauchen Arbeit. Und Gott als unser Konstrukteur, der weiß es natürlich. Und er sagt, eine der Hauptbeschäftigungen, die ich für euer Leben habe, das wird Arbeit sein. Und es ist gut für euch. Und ihr braucht es, um glücklich zu sein. Für die Juden im Alten Testament war Arbeit eine Gabe Gottes. Es war ein Teil ihres Lebens für Gott. Die Rabbis haben gelehrt, wer seinem Sohn kein Handwerk lehrt, der lehrt ihn zu stehlen. Und in den Sprüchen im Kapitel 21 heißt es, die Begierde des Faulen bringt Tod. Aber Prediger 5, süß ist der Schlaf des Arbeiters. Und auch im Neuen Testament sehen wir eine hohe Sicht von Arbeit. Die Apostel haben gelehrt, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. 2. Thessalonicher Brief. Und die Apostel sagen uns, die, die arbeiten, sollen die Frucht ihrer Arbeit mit den Bedürftigen teilen. Also Arbeit ist die Art und Weise, wie Gott uns normalerweise versorgt. Aber durch Arbeit werden wir auch zum Segen für andere. Aber es ist mehr. Ich glaube, all diese Dinge sind nur ein Nebeneffekt, wirklich. Arbeit ist in erster Linie Anbetung. Im Kolosserbrief, im Kapitel 3, im Vers 23 steht, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das heißt, ich kann den Herrn mit meiner Arbeit anbeten, wenn ich sie für ihn tue. Dieses Wort Beruf kommt eigentlich von dem Wort Berufung. Ich reflektiere ihn, wenn ich arbeite. Ich führe seinen Auftrag aus. Ich mache mir die Erde untertan. Und wirklich, ich glaube, das biblische Bild ist, deine Arbeit ist ein Teil von deinem Gottesdienst, wenn du sie mit der richtigen Einstellung tust. Und das ist ein wunderbarer Gedanke. Ich kann den Herrn den ganzen Tag lang anbeten. Alles, was wir tun, tun wir für den Herrn. Also das nächste Mal, wenn ich jemanden in der Arbeit oder wo immer das ist, vielleicht im Büro oder vielleicht daheim beim Kochen und beim Bügeln oder jungen Leute in der Schule, wenn ich jemanden fragt und sagt, was machst du, kannst du sagen, ich bete Gott an. Unser ganzes Leben steht in Beziehung zu Gott und kann Anbetung von ihm sein und soll Anbetung von ihm sein. Und die großen Männer und Frauen in der Geschichte haben das verstanden. Der Johann Sebastian Bach zum Beispiel hat unter seine Kompositionen geschrieben die Buchstaben SDL. Das ist für Lateinisch und so heißt so viel wie Sola Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Es gibt im biblischen Denken keine Zweiteilung in heilig und säkular. Alles, was wir für Gott tun, ist heilig. Und es ist Anbetung und es ist Gottesdienst und Gott wird uns belohnen dafür. Der englische Reformer William Tyndale hat gesagt, wenn wir es äußerlich betrachten, gibt es einen Unterschied zwischen dem Spülen von Geschirr und dem Predigen von Gottes Wort. Also äußerlich betrachtet gibt es einen Unterschied, aber er hat gesagt, im Hinblick darauf, wenn es darum geht, Gott zu gefallen, in Bezug auf seine Berufung, gibt es überhaupt keinen Unterschied. Was immer wir tun, wozu immer Gott uns berufen hat, das tun wir als Anbetung Gottes. Und Gott wird uns genauso für Geschirrspülen, wenn das mein Job ist, belohnen, genauso wie wenn ich hier das Wort Gottes predige. Kein Unterschied. Arbeit ist Anbetung. Das ist die biblische Sicht, glaube ich. Das war nicht die Sicht der Griechen. Homer hat gesagt, die Götter hassen die Menschen und aus Bosheit verdammten sie die Menschen zum Arbeiten. Und die meisten Griechen haben Arbeit oder zumindest alles außer Kunst und Philosophie und vielleicht noch Politik als Fluch gesehen. Und ich frage mich, von wem wir mehr beeinflusst sind, in unserer Einstellung zur Arbeit, von den Heiden oder von Gott. Ich glaube, wie wir arbeiten und unsere Einstellung zur Arbeit ist genauso wie unser Familienleben, das sagt sehr viel aus über unsere geistliche Reife. Ich glaube, wir müssen unseren Sinn erneuern, wir müssen dieses falsche Denken ablegen und Gottes Denken, das richtige Denken anlegen. Und unsere Arbeit und wirklich alles, was wir tun in unserem Leben, als Teil von unserer Anbetung von Gott sehen. Alles, was wir tun, müssen wir in Beziehung zu Gott sehen. Das heißt, auch alle unsere Beziehungen auf der Erde stehen in Beziehung mit Gott letztendlich. Auch die Beziehung am Arbeitsplatz. Und darum geht es jetzt spezifischer in unserem Text heute Morgen. Also lasst uns nach dieser kurzen Einleitung unseren Text lesen. Im Epheserbrief im Kapitel 6, wir beginnen im Vers 5. Zuerst gibt der Herr die Anweisung an den Arbeitnehmer. In diesem Fall war es ein Sklave oder die Sklaven. Er sagt, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Also dieses allgemeine Prinzip, dass wir uns einander unterordnen sollen und einander dienen sollen in der Kraft des Heiligen Geistes und für den Herrn, das heißt für den Arbeitnehmer, dem Vorgesetzten zu gehorchen. Also tu, was dein Vorgesetzter dir anschafft, tu es für Jesus. Und es gibt wieder die eine Ausnahme, wenn er dir etwas sagt, was gegen Gottes Wort ist, dann musst du Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das kann heute sehr leicht vorkommen. Der Chef sagt, ich bin ja da. Ja, wir müssen sagen, hey, das ist eine Lüge. Gott sagt, ich soll das nicht tun und ich muss ihm mehr gehorchen. Weil ich will ihn ehren. Aber sonst, abgesehen von der einen Ausnahme, ihr Arbeitnehmer, ich würde auch sagen, ihr Schüler, gehorcht euren Vorgesetzten. Ah, Mann, du verstehst nicht meinen Chef. Kennst meinen Chef nicht, das ist ein Sklaventreiber. Mein Betrieb beutet mich aus. Ja, willkommen im Club. Genau zu solchen Menschen spricht Gott hier durch Paulus. Ihr denkt, ihr habt es schwer. Der Paulus spricht hier zu Sklaven. Im Römischen Reich gab es über 60 Millionen Sklaven und die sind oft brutal behandelt worden. Es wird vom Kaiser Nero berichtet, dass er einen Sklaven hinrichten hat lassen, weil der irrtümlich diese Wachtel, die er als sein Haustier gehalten hat, geschlachtet hat. Und er hat diesen Sklaven aufhängen lassen an seiner Zehe, sodass das Blut in seinem Kopf und er an seinem eigenen Kopf, an seinem eigenen Blut erstickt ist. Das war der Kaiser, das war das Vorbild des Reiches, der Leiter des Reiches. Sie haben damals die Sklaven als Untermenschen gesehen, als weniger als ein Mensch. Die waren Eigentum und der Besitzer konnte mit ihnen machen, was er wollte. Die hatten keine Rechte. Aber wir sagen, das ist grausam, das ist furchtbar. Das wird in unserer Gesellschaft nie passieren. Wirklich? Vor 60 Jahren in unserem Land sind Menschen aufgrund von ihrer Rasse oder auch von Behinderung zu Untermenschen erklärt worden, die weniger wert sind und in Vernichtungslagern ermordet worden. Und heute in unserem Land werden Menschen aufgrund von ihrem Alter oder auch von Behinderung zu Nichtmenschen oder heute sagen wir Nichtpersonen erklärt zu rechtlosen Menschen. Und über 300.000 werden jährlich von ihnen in unseren modernen Vernichtungszentren auf grausame Art und Weise ermordet, weil sie unbequem sind, weil sie unerwünscht sind. Aber wir sagen nicht Vernichtungszentren, wir sagen Abtreibungskliniken oder wahrscheinlich eher Krankenhaus oder Institut für Schwangerenberatung oder Gesellschaft für Familienplanung und Sexualberatung. Aber unsere Gesellschaft ist nicht besser als die römische. Wir morden nur nicht mehr so öffentlich. Wir verstecken das ein bisschen, verdrängen das ein bisschen. Aber die Menschen haben sich nicht geändert. Gottlose Menschen verhalten sich genauso, genau wie das, was sie glauben, dass sie sind. Nämlich als Tiere und eigentlich schlimmer. Und zerstören dabei ihre Mitmenschen und sich selbst. Und diese Menschen brauchen heute genauso Gottes Vergebung und ein neues Herz und neues Leben von ihm, wie die Menschen vor 2000 Jahren im alten Rom. Aber der Punkt, mein Punkt, den ich machen will, ist eigentlich, dass der Paulus zu Sklaven gesprochen hat. Zu Sklaven in diesen oft schlimmen Umständen, die herablassend und demütigend behandelt worden sind. Und der Herr sagt ihnen, gehorcht euren Vorgesetzten mit Furcht und Zittern. Und auch wenn wir sagen, mein Chef ist ein Sklaventreiber, der Herr sagt, gehorch ihm mit Furcht und Zittern. Das heißt mit großem Respekt und mit Ehrfurcht. Warum? Er sagt, gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern. in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Das ist der Schlüssel. Also Respekt vor Jesus. Jesus hat Ordnung geschaffen und Jesus hat Menschen Autorität und Leiterschaftspositionen gegeben in diesen Institutionen, die er für unser Zusammenleben geschaffen hat, die Familie, Staat, Gemeinde, auch Arbeitsplatz. Und unser ganzes Leben steht in Beziehung zu ihm und wir leben für ihn und zu seiner Ehre. Es geht alles um ihn. Vielleicht sagst du, ich kann meinen Chef nicht respektieren. Das ist ein mieser Mensch, der hat einen miesen Charakter. Und ja, manchmal können wir keinen Respekt haben vor Personen, die über uns sind. Sei es in der Arbeit, sei es in der Regierung. Aber wir respektieren vor allem nicht die konkrete Person, sondern die Position, die Gott eingesetzt hat. Aus Respekt und aus Wertschätzung für ihn. Und Gott wird diese Person verantwortlich halten dafür, wir die für ihn übertragene Verantwortung und Verwalterschaft in dieser Position wahrgenommen hat. Und der Herr sagt uns, wir haben den Auftrag, für diese Menschen zu beten. In Leiterschaftspositionen. David ist unser Vorbild. David, der größte König Israels. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Bevor er selbst König wurde, hat er einem anderen König gedient. Es war der König Saul. Und er war ein Heerführer für ihn und er hat ihm auf der Harfe Musik vorgespielt. Und der Saul war nicht so ein toller Arbeitgeber. Er war eifersüchtig geworden auf den David und dreimal hat er mit seinem Speer nach ihm geworfen, wollte ihm aufspießen. Und schließlich ist der David geflohen. Und übrigens, das ist, denke ich, auch ein Prinzip, wenn wir von unserem Vorgesetzten oder Frauen von ihrem Ehemann oder Kinder von ihrem Vater physisch misshandelt werden, dann denke ich, ist das auch Gottes Rat für uns. Flieht raus aus der Situation. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir in solchen Situationen drinnen bleiben, wenn wirklich körperliche Misshandlung da ist. David ist geflohen und der Saul hat den David gejagt. Und auf dieser Verfolgung ist er zur Höhle Engedi gekommen. Ihr könnt die Geschichte im 1. Samuel im Kapitel 24 nachlesen. Und dort bei dieser Höhle oder in dieser Höhle hat der Saul eine Pinkelpause eingelegt. Und was er nicht wusste, also er ist in die Höhle hinein und was er nicht wusste, ist, dass der David und seine Männer hinten in der Höhle versteckt waren. Und die Männer von David haben gesagt, aha, das ist deine Gelegenheit. Bring ihn um. Und der David hat das Schwert genommen, hat sich angeschlichen von hinten und hat einen Zipfel von dem Gewand des Saul abgeschnitten. Dann heißt es, aber danach geschah es, er schlug David das Herz, weil er den Zipfel abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Ah, Gott hat ihn in diese Position gestellt. Ah, und ich habe die Sache in meine eigene Hand genommen. Ah, das war falsch. Und dem hat das Herz geklopft, dem David. David hat die Position des Königs respektiert. Er hat Gott respektiert. Und wenn wir zurückschauen auf Davids Leben, Gott hat den Saul und diese schwierigen Umstände im Leben von David gebraucht. Er war der Gesalbte des Herrn im Leben von David. Und Gott hat diesen Vorgesetzten zugelassen in seinem Leben, obwohl er mit Speeren nach ihm geworfen hat. Aber er hat ihn gebraucht, um ihm Geduld, Vergebung, Gottvertrauen, Barmherzigkeit zu lernen. Ihn gebraucht, sodass er geistlich wachsen kann. Und das will Gott in unserem Leben tun. Gott schickt uns Gesalbte des Herrn für unser Leben zu uns. Und wenn wir weiterlesen, zu seiner Zeit hat Gott den Saul entfernt. Er ist gestorben in einer Schlacht und David ist in die verheißene Position gekommen, die Gott ihm verheißen hatte. Leute, Gott hat die Dinge in der Hand. Und er wird Menschen zur Verantwortung und zur Rechenschaft ziehen, denen er Verantwortung übertragen hat. Und Gott kann Menschen entfernen aus ihren Positionen zu seiner Zeit. Ist kein Problem für ihn. Und wisst ihr was? Er kennt deine Situation. Und er sieht, wie dein Chef und wie du dich verhältst. Aber in der Zwischenzeit will der Herr diese Menschen in deinem Leben verwenden, um dich zu formen und so, dass du reifen kannst, um dich zu einer größeren Tiefe zu führen. Kommt euch die Geschichte von David bekannt vor? Ich meine, habt ihr schon mal an dem Gewand von deinem Chef oder vielleicht von deinem Lehrer rumgeschnipselt? Der vielleicht an seinem Stuhl gesägt. Vielleicht schlecht geredet gegen die Menschen, die Gott über uns gesetzt hat, oder rebelliert gegen sie. Lasst uns wieder David sagen, ich greife nie wieder an. Das ist der Gesalbte des Herrn in meinem Leben. Und ich bete für ihn, aber er ist in Gottes Hand. Und wirklich, wenn du deinen Vorgesetzten absägst, dann bist du der Verlierer. Dann amputierst du das, was Gott in deinem Leben tun will, durch diese Person. Also euch Arbeitnehmern, euch Schülern, Gott sagt euch, respektiert eure Vorgesetzten. Tut das, was der Chef euch sagt. Ihr Schüler, respektiert eure Lehrer. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber das ist der Wille des Herrn. Als dem Christus, das ist wichtig, behandelt sie so, wie ihr Jesus behandeln würdet. Seht ihr, er hat diese Menschen in euer Leben gestellt. Diese Vorgesetzten, die Lehrer, der Trainer, wenn er Sport macht. Tut es und dient ihnen als Jesus und für Jesus. Es geht alles um ihn. Das ist der Punkt hier, in all diesen Bereichen, in all diesen Beziehungen, wo der Herr uns sagt, ordnet euch einander unter, in der Furcht des Christi. Vers 6, er sagt, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der das Gute tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Hey, deine Arbeit, dein Studium, das ist Gottesdienst für Jesus. Du tust es nicht für Menschen. Du tust es auch nicht für dich, sondern du tust es für ihn. Und wie dienen wir Jesus? Sagen wir, oh, Mist, ich muss dem Herrn schon wieder dienen. Was für ein Jammer. Nein. Ich meine, hoffentlich zumindest nicht. Sondern wie es hier steht, er sagt mit Einfalt des Herzens. Die Hoffnung für alle übersetzt das aufrichtig, mit aufrichtigem Herzen. Und er sagt, von dem Willen Gottes von Herzen tun. Das heißt, mit ganzem Herzen bei der Sache sein. Er sagt, mit Gutwilligkeit oder andere Übersetzung wäre mit Eifer oder mit Enthusiasmus. So dienen wir dem Herrn. Was für eine Ehre das ist und was für eine Freude, dass wir Jesus dienen dürfen. Und er verdient unser Bestes, weil er hat uns sein Bestes gegeben, nämlich sich selbst. Und ich glaube, er verdient nicht weniger, als dass wir ihm aufrichtig mit ganzem Herzen dienen, mit Eifer und mit Enthusiasmus. Ich habe gestern darüber nachgedacht, wie ich studiert habe. Und hey, was für ein guter Chef Jesus ist. Was für ein guter Chef. Und Mann, er zahlt unheimlich gut. Jede Überstunde und er sieht jede Kleinigkeit und belohnt sie. Jesus hat gesagt, wenn ihr einem von diesen Geringsten ein Glas Wasser gebt, dann werde ich euch dafür belohnen. Hey, was für ein Arbeitgeber, was für ein Chef. Und wir alle haben Jesus als unseren Arbeitgeber. Letztendlich, ja, auch wenn unsere menschlichen Vorgesetzten davon profitieren, aber wir arbeiten für Jesus. Und weißt du was, wenn deine menschlichen Vorgesetzten deine Arbeit nicht anerkennen und dich nicht anerkennen. Jesus sieht alles, was du tust. Und er belohnt dich dafür in himmlischer Währung. Er ist ein guter Chef. Und es ist befreiend für mich. Es ist befreiend, durch den menschlichen Vorgesetzten hindurch meinen wirklichen Chef zu sehen, nämlich Jesus. Und ich weiß, er liebt mich und er dient mir und er hilft mir. Und ich darf auch ihm durch meine Arbeit dienen und damit auch meinen Mitmenschen. Und dazu gehört auch mein Vorgesetzter. Ich darf auch ihnen dienen. Egal, welche Arbeit ich mache. Das ist eine wunderbare Sache, das ist eine befreiende Sache. Wir dürfen mit dem Herrn arbeiten und wir dürfen für den Herrn arbeiten. Hey, das ändert die Perspektive, oder? Wenn ich mit der Einstellung arbeite, wenn ich die richtige Sicht habe, hey, dann kann ich ihn preisen, während ich Fenster putze oder den Müll raustrage oder Kaffee koche für meinen Chef oder Daten in den Computer eintipp oder Hausaufgaben mache, kann sagen, ach, Jesus, danke, dass du mir die Fähigkeiten gegeben hast und Herr, danke, dass ich gesund bin, dass ich für dich arbeiten darf und danke, Jesus, dass du da bist. Ich bin so froh, dass du in meinem Leben bist und ich bin so froh, dass ich für dich arbeiten darf, Herr. Ah, du bist ein wunderbarer Chef. Und Jesus, ich arbeite für dich, ich tue das für dich, ich bete dich damit an. Wir können unser Büro, unsere Schule, unsere Fabrikshalle, unsere Küche, was immer es ist, wir können das zur Kathedrale machen. Mein ganzes Leben, alles was ich tue, tue ich als Anbetung für den Herrn. Nicht nur sonntags. Wir sagen manchmal, oh, ich habe so viel Arbeit, die Arbeit, das lenkt mich so ab von den geistlichen Dingen, von der Anbetung Gottes. Nee, das, was du gerade tust, das ist Anbetung Gottes. Tu das, was du tust, als deinen Gottesdienst, als Anbetung für ihn und du wirst gesegnet sein. Und du wirst Freude im Herzen haben und weißt was, deine Arbeit wird eine wirkliche geistliche, eine wirkliche tiefe Erfahrung sein. Bruder Lawrence, ein französischer Mönch aus dem 17. Jahrhundert, er gibt uns Zeugnis davon. Der hat seine Arbeit als Ausdrucksmittel zum Lob Gottes gesehen. Und er hat nicht den interessantesten Job getan. Nicht den besten Job, der war in der Klosterküche. 15 Jahre lang. Und er hat ein Gebet geschrieben, er hat gesagt, Herr aller Töpfe und Pfannen, und von allem, mach mich zu deinem Heiligen, indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller abwasche. Ha, das ist ein Mann Gottes. Und er hat gesagt, ich bin Gott, ich fühle mich oft Gott näher und erfahre Gott tiefer in der Küche als in der Kathedrale. Für ihn waren die Gebetszeiten nicht anders als die Arbeitszeiten, weil er Gott angebetet hat mit seiner Arbeit, mit allem, was er getan hat. Er hat alles mit Gott getan, im Gespräch mit ihm, hat ihn angebetet, hat alles für Gott getan und ihm war letztendlich egal, was er getan hat. Nee, was immer sein Atem ihm aufgetragen hat, das hat er getan für den Herrn, als Anbetung. Und er war so erfüllt mit der Gegenwart Gottes und mit seiner Freude, dass die Menschen von überall herbeigeströmt sind, um von diesem Menschen zu lernen. Hey, tu deine Arbeit von ganzem Herzen, dem Herrn und nicht für Menschen. Und du wirst bereichert werden. Nicht nur ewig, sondern auch jetzt. Hab einfach ein dienendes Herz. Demütig dich selbst und was sagt die Bibel? Er wird dich erhöhen. Jesus gab uns dieses Prinzip. Er hat gesagt, wenn wir treu sind im Geringen, dann wird er uns über Größeres setzen. Und weißt du was, wenn du deine Arbeit so tust, mit ganzem Herzen, mit ganzem Eifer, mit Enthusiasmus, über das hinaus, was von dir verlangt wird, ohne Murren, mit fröhlichem Herzen, hey, dann wird Gott alle möglichen Türen auftun. Türen werden sich von selber auftun. Denn wisst ihr was, vor allem die jungen Leute, die Chefs, die halten Ausschau nach solchen Menschen. Und solche Menschen sind leider rar, weil es ist leider nicht mehr normal, so zu arbeiten. Viele dienen, wie der Paulus hier sagt, mit Augendienerei. Hey, die sehen sehr beschäftigt aus, wenn der Chef gerade da ist. Aber wenn der Chef nicht da ist, dann Beine hoch und so wenig wie möglich, so lange Pausen wie möglich, ein bisschen verlängern. Und Feierabend so eine halbe Stunde früher ist normal, wird sowieso nicht mehr geschafft. Inschrift auf einen Schild in einer Fabrik stand: Bitte verlassen Sie im Feuerfall das Gelände mit derselben sorglosen, gleichgültigen Aufgabe wie zu Feierabend. Aber hey, wenn du deine Arbeit für Jesus tust, dann wirst du ein begehrter Mann oder eine begehrte Frau sein, weil du wirst auffallen, weil in unserer Kultur ist es selten geworden, dass jemand mehr tut, als er unbedingt muss. Und noch mehr, du wirst ein Zeugnis für Jesus sein. Du wirst Menschen berühren, die werden fragen, warum arbeitest du so hart? Warum hast du so eine Freude bei der Arbeit? Ich meine, ich zahle dir gerade den Mindestlohn und ich bin nicht gerade so freundlich und du kannst sagen, weißt du was? Ich bete Gott an. Du kannst den Menschen von Jesus erzählen. Und was er für dich getan hat. Das Werk, das er für dich getan hat. Schauen wir uns noch kurz Gottes Anweisung für die Arbeitgeber an, für die Vorgesetzten im Vers 9. Er sagt: Und ihr Herren, tut dasselbe gegen sie und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Seht ihr, Gott ist nie einseitig. In all diesen drei Bereichen, die wir hier durchgenommen haben, in diesen drei Beziehungen, heißt Autorität immer Verantwortung. Und er sagt diesen Menschen in Leiterschaft, in Verantwortung, er sagt, auch ihr habt einen Herrn. Und er hält euch verantwortlich dafür, wie ihr eure Untergebenen leitet. Und für das Wohlergehen von denen, die er euch anvertraut hat. Und er sagt hier, der Herr kennt kein Ansehen der Person. Hey, der Herr ist nicht beeindruckt von Titeln oder Positionen. Sind alle gleich vor ihm. Und Jesus hat gesagt, wer der Erste sein will, wenn du der Chef bist, dann was ist deine Stellung? Dann bist du der Diener aller. Der größte Diener in deiner Abteilung oder in deiner Firma. Oder zu Hause, wenn du da Verantwortung trägst. Ist die Frage des Arbeitnehmers, wie würde ich Jesus dienen? So ist die Frage des Arbeitgebers oder des Vorgesetzten, wie würde Jesus meinen Untergebenen dienen? Es ist so einfach, denn es kommt immer darauf zurück, in all diesen Beziehungen. Für den einen, hey, wie würde ich Jesus behandeln? Wie würde ich ihm dienen? Und für den anderen, was wird Jesus an meiner Stelle tun? Wie wird er diesen Menschen dienen, für die er mir Verantwortung gegeben hat? Also ihr Arbeitgeber, ihr Vorgesetzten, lest die Evangelien. Wie ist Jesus mit seinen Untergebenen umgegangen, mit seinen Jüngern? Leiterschaft ist nie für uns selbst da, sondern immer für andere gegeben, zum Segen für die, die wir leiten. Und wenn du Unternehmer bist, hey, das ist ein wunderbarer Dienst an deinen Mitmenschen. Wenn du jemandem heute Arbeit geben kannst, dann ist es eine wertvolle Sache. Es ist ein wunderbarer Dienst an deinen Mitmenschen und ein wunderbarer Gottesdienst. Aber du hast auch Verantwortung. Die Jünger sind Jesus gerne nachgefolgt. Arbeiten deine Leute, deine Untergebenen gerne für dich? Wenn du in einer Position bist, wo du Untergebene hast, dann frag dich, hey, wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich ihnen dienen? Wie kann ich ihnen helfen, dass sie ihre Gaben entwickeln können und dass sie erfüllt sind? Sie Gott anbeten können mit ihrer Arbeit. Und sei freundlich zu ihnen. Manchmal glauben wir, nur weil wir in Autorität sind, können wir die Sau rauslassen. Oder je unfreundlicher, desto mehr Autorität. Ne? Oder je lauter, desto mehr Autorität. Nein, sei freundlich und sei gerecht. Denn auch du tust deinen Job als Anbetung für den Herrn und nicht für Menschen. Hat der Herr das nicht so wunderbar einfach gemacht? Leben in Harmonie. Ganz, ganz wenige Prinzipien. Wir können alles zurückführen auf unsere Beziehung mit Jesus. Wie würde ich Jesus dienen und was würde Jesus tun an meiner Stelle? Ganz einfach. Nächste Woche werden wir den Epheserbrief beenden und wir werden uns anschauen, wie wir siegreich leben können. In den letzten paar Versen hier. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine wunderbare Weisheit und diese wunderbar einfachen Prinzipien, dass wir in Frieden und in Harmonie miteinander leben können. Und Vater, wir wollen dir echt Danke sagen, dass wir dich anbeten dürfen und dich anbeten können, Herr, mit allem, was wir tun. Auch mit unserer Arbeit, Herr. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir Arbeit haben. Das ist ein Segen von dir, Gott. Du kennst unsere Bedürfnisse. Und Jesus, wir wollen Buße tun, wenn wir eine falsche Einstellung hatten zu dem, was du uns gegeben hast. Und Jesus, wir wollen beginnen, alles für dich zu tun. Ohne Murren, sondern mit Freude, mit Eifer, mit Enthusiasmus, weil wir dir dienen und wir wissen, dass du uns belohnen wirst. Wir leben vor dir und für dich, Jesus. Und wir danken dir. Das ist so befreiend, Gott. Es ist so wunderbar, dich als Chef zu haben. Weil du bist gut und du bist ein guter Herr. Und es ist wunderbar, dir nachzufolgen und dir zu dienen. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast, dass du uns gedient hast. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen.